Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Ein herzliches Willkommen zu einer aktuellen Folge Seitenweise Glück. Ich bin Dörte und sitze hier wieder mit Hella im Studio.
Hallihallo, das ist die letzte Folge, die wir in diesem Jahr noch senden.
Oh, wie
schön. In ein paar Tagen ist 2025.
Dann lass uns die doch besonders besinnlich angehen. Und es freut mich umso mehr, dass wir dieses Mal zwei Bücher besprechen, die von vornherein auf irgendeine Art schon Favoriten waren eigentlich, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Hella, das hat sich für mich bewahrheitet, weil ich bin auch nach dem Zuklappen der beiden Bücher mit zwei wirklich neuen kleinen Buchfavoriten rausgegangen und starte mit diesem schönen Gefühl die neue Folge.
Es sind, wir haben sie mal genannt, Abstimmungssiegerinnen, muss man ja sagen, es sind zwei Autorinnen. Die eine, Alina Bronski, Pi mal Daumen. Das Buch von Alina Bronski wurde zum Lieblingsbuch der Unabhängigen in diesem Jahr gewählt. Und das andere Buch?
Das andere Buch ist von Caroline Peters, der Roman Ein anderes Leben. Und dieses Buch lesen wir heute, weil ihr, liebe Hörerinnen, abgestimmt habt unter einer unserer letzten Folgen bei Spotify. Kann man das leider nur machen. Sobald das auf anderen Plattformen möglich ist, sagen wir Bescheid und machen es auch so zugänglich, dass ihr alle abstimmen könnt, egal wo ihr Seitenweise Glück hört. Aber Ein anderes Leben wurde abgestimmt, weil wir im Herbst eine Folge hatten mit Barbara Gärtner. Barbara Gärtner ist die Redaktionsleiterin des Donner Buchclubs, eine Sonderzeitschrift der Zeitschrift Donner, die wie Bild der Frau auch im Funke Verlag erscheint. Und die hat uns ihre Lesetipps für den Herbst gegeben. Und danach haben wir ihre Tipps zur Auswahl gestellt und euch gefragt, was sollen wir als nächstes lesen? Und da habt ihr für Caroline Peters abgestimmt. Deswegen diese Folge Abstimmungssieger.
Genau, euer Wunsch war uns Befehl.
Los geht's.
Aber wir fangen an mit Alina Bronski, Pi mal Daumen. Das ist ja schon vor einer Weile erschienen, nämlich im Sommer. Und ich erzähle mal kurz, worum es geht.
Oh ja.
Es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich sage, es ist ein wirklich mathematisches Buch. Aber nicht abschrecken lassen, denn es spielt einfach in einem mathematischen Setting. Es geht um die Geschichte von Oskar. Oskar ist ein junger Mathematikstudent, fängt gerade an, ist aber auch so ein bisschen so ein Mathe-Genie. Also für ihn gibt es nichts Schöneres, als die Welt der Zahlen und zu rechnen und Lösungen zu finden und sich wirklich tagelang auch damit zu beschäftigen. Und Oskar ist, würde ich sagen, hochbegabt. Er wird auf jeden Fall als ziemlich schlauer Kerl dargestellt und lebt so ein bisschen eigenbrötlerisches Leben. Also für ihn gibt es eigentlich nichts außer Mathematik, was ihm Spaß macht. Und dann gibt es Moni. Und Moni ist eine Kommilitonin von Oskar. Und er lernt sie auch direkt zu Beginn des Studiums kennen. Moni ist aber nicht, was wir vielleicht vermeintlich als klassische Studentin bezeichnen würden. Denn Moni ist Mitte 50. Sie ist Mutter. Sie ist Oma. Sie hat drei Jobs. Und sie studiert heimlich an der Uni Mathematik. Und sie kommt auch immer rein und ist voll bepackt. Manchmal hat sie auch noch ein Kind dabei, weil sie sich gerade kümmern muss, weil es weiß ja niemand, dass sie Mathematik studiert. Und Oskars Meinung steht ziemlich schnell fest. Also Moni, die wird ziemlich schnell aus diesem Studium rausfliegen, weil er hält sie nicht für besonders talentiert. Aber er nimmt sie so ein bisschen unter seine Fittich. Er würde das vermutlich nie so sagen, aber irgendwie sind die beiden zueinander hingezogen und Oskar schiebt ihr auch die Lösung rüber und versucht sie so ein bisschen durch diesen Uni-Alltag zu führen. Was er nicht weiß, Moni hegt ganz besondere Verbindung zu der Universität und vor allen Dingen zu einem Professor. Und im Laufe der Handlung wird eigentlich klar, am Anfang braucht sie ihn und dann wandelt es sich, denn irgendwann braucht Oskar dann auch mal Hilfe von Moni.
Ich finde, das war ein wunderschönes Element dieses Buches, dieses Romans, wie diese beiden so unterschiedlichen Figuren so aneinander gewachsen sind und sich aneinander zugewandt haben und begonnen haben, Vertrauen zu entwickeln und es geschafft haben, sich so in diese Beziehung fallen zu lassen, beide. Das fand ich ganz, ganz toll. Das Ganze ist aus der Ich-Perspektive erzählt von Oskar. Da würde ich auch gleich nochmal was zu sagen. Du weißt, Ich-Perspektive ist mein kleiner Spleen. Aber so wie die zwei so aneinander wachsen, fand ich ganz toll und rührend beschrieben. So, das ist ein ganz, ganz schöner Handlungsstrang. So nebenbei passiert das so und plötzlich merkt man, oh, die mögen sich richtig und verlassen sich aufeinander und das, ja.
Wobei Oscar wahrscheinlich nicht sagen würde am Anfang, dass er Moni eigentlich total gerne hat.
Nein, am Anfang hat sie ihn nahezu verstört. Also das war wirklich, also das ist auch wirklich sehr humorvoll so beschrieben. Also wir haben mit dieser Ich-Perspektive von Oscar, der ja hochbegabt ist und ja auch so seine ganz eigene Welt hat eigentlich, ne? Also auch so, wie er immer mal wieder sagt, wie seine Jugend und Kindheit war und ne, wie er aufgewachsen ist und dass immer schon klar war, dass er ja auf eine Art ganz besonders ist, ein ganz besonderer Junge. Wie er sie beschreibt, wie sie neben ihm sitzt mit der Ikea-Tüte und so und er sich auch knallhart erstmal immer wegsetzt, wenn das Kind irgendwie Schnupfen hat und sowas. Und dann ganz deutlich sagt, er mag keine Kinder und versteht gar nicht, was die hier im Hörsaal zu suchen haben und so. Also sie stört seine Welt und seine Vorstellung ungemein am Anfang.
Er kann nicht lügen. Also er sagt auch so, ich kann ja jetzt nicht irgendwas sagen, was nicht stimmt. Und in dem Moment, wo dann eine Situation da ist, die er nicht gut findet, die ihn auch stört, dann äußert er das natürlich auch und setzt sich auch weg, ne?
Ja, und Moni nimmt sich ihm, finde ich, am Anfang mit so einer so ganz routinierten Fürsorge. Weißt du? Nimmt sie ihn so ein. Ich glaube, die kümmert sich einfach gern um jeden, der so da ist. Die hat was ganz Mütterliches und merkt man auch ganz so immer einen Enkel dabei, um den sie sich kümmert, weil ihre Tochter gerade nicht kann und so und auch immer für alle da. Und so gerät halt einfach auch Oscar unter ihre Fittiche und man merkt so richtig, wie er das am Anfang eigentlich nicht will. Und dann aber auch merkt, wie gut das tut und so. Und ach, es entstehen heller ein paar so humorige, herrliche Szenen. Also das hat richtig Freude gemacht, dieses Buch zu lesen. Zum Beispiel gibt es so eine Passage, in der ist Oscar krank. Oscar lebt alleine. Der ist zum Studieren in diese Stadt gegangen. Er ist zum Studieren an der Uni, weil er dort weiß, dass dort ein Professor unterrichtet, den er verehrt. Deutschlands bekanntester Mathematiker Daniel, Riesenvorbild von Oscar gewesen. Schon sein Leben lang so richtig mit Recherchen über ihn und was hat er? Im Zweifel hört sich an wie Poster an der Wand. Ne?
Ja, genau. Also er sagt doch an einer Stelle, mein ganzer Computer ist eigentlich voll von Bilder von Daniel Johansen, heißt der Professor. Was ich noch zu Moni sagen wollte, sie sagt ja auch immer kleiner. Also sie sagt immer zu ihm, hey, kleiner und so weiter. Ja, das ist schon eine ganz besondere Dynamik, die da irgendwie entsteht, weil du gerade meintest, es entstehen so ein paar lustige Situationen, auch amüsante Situationen. Was ja auch amüsant ist in dem Buch, es gibt Fußnoten. Also es ist so ein bisschen, kennt man ja aus dem Uni-Kontext, wenn man Arbeiten liest oder geschrieben hat, man musste immer Fußnoten machen, also fürchterliche Sache. Und in diesem Buch gibt es auch Fußnoten. Und als ich die erste Fußnote sah, dachte ich so, oh, nee, bitte.
Magst aber du nicht? War so ein Element. Wie WhatsApp-Texte und Briefe, die irgendwie...
Ja, okay. Fußnoten, da kommen einfach Erinnerungen hoch.
Okay, ja.
Das hat für mich nichts mit Lesevergnügen zu tun. Aber hier sind es ja Ergänzungen, also humorvolle Ergänzungen einfach, die natürlich auch im Text hätten stehen können. Aber es hat nochmal so einen Uni-Charakter dann irgendwie. Aber es ist ganz amüsant gemacht.
Ja, und es ist halt auch einfach amüsant, weil es ja Oscars Blick auf die Uni-Welt ist. Ne? Er begegnet uns als Ich-Erzähler. Und das, finde ich, ist ein wirkliches Meisterwerk, diese Ich-Perspektive, weil man halt aus der Argumentation, aus der Welt von Oscar, mit Oscars Blick auf die Welt eigentlich die Handlung erlebt. Ne? Und dadurch, dass er einfach, wie du sagst, immer straight ehrlich ist und ne, nicht lügen kann und im Zweifelsfall auch manchmal halt gar nicht so Ironie oder genervt hat oder ähnliches versteht von seinem Gegenüber, finde ich, ist das, also entstehen so ganz witzige Situationen und Sätze, bei denen man halt irgendwie schmunzeln muss. Also so sinngemäß so Sachen wie, ne, er kommt an und weiß dann auch, er redet dann einfach so lange auf Professoren ein oder nervt Sekretärinnen so lange, ne, bis er irgendwie das Gefühl hat, er kommt da jetzt voran für sich, auch fachlich und universitär und so. Und wenn dann Leute sagen, ja, wo ist denn deine Begleitperson? Also wirklich auch so abschätzend, sagt er, nee, also es gab verschiedene Tests, die haben gezeigt, dass das nicht nötig ist bei mir und so. Also es sind so irgendwie ganz, ein ganz schöner, leichter, toller Humor. Und auf der anderen Seite entsteht sowas Tiefes. Also ich finde, das ist eine perfekte Balance zwischen Tiefe und Leichtigkeit und Schmunzeln und Humor. Also ich fand das, bin sehr begeistert.
Es geht natürlich auch viel um Mathematik. Es soll jetzt nicht abschrecken, aber die Frage an dich, fandest du es zu mathematisch?
Nein, gar nicht, weil ich aber, um ehrlich zu sein, auch sehr schnell aufgegeben habe, zu versuchen, das rational zu durchdringen. Das ist einfach, mir geht das dann auch schon so, weiß ich nicht, ich habe zwischendurch mal an Matt Haig gedacht und die Mitternachtsbibliothek. Da gibt es auch Passagen, wo er so anfängt, physikalisch ist das eher so Zeit und Dimensionen zu erklären und wo ich merke, ich schalte ab. Also das ist dann für mich in dem Moment auch nicht wichtig, das zu durchdringen und zu verstehen, um die Handlung des Buches, um da erfolgen zu können und auch um das Buch und die Handlung wertschätzen zu können quasi. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese das, ich fand das auch ganz scharf beobachtet teilweise und fand das auch ganz spannend, was halt für eine Rolle und für eine Bedeutung die Mathematik für so viele Menschen hat, auch aufgrund der Logik, die da drin steckt und aufgrund der Erklärbarkeit, die entsteht durch Mathematik und durch Zahlen. Sowas sehe ich und das verstehe ich, aber was dann sonst noch so erklärt wird, da habe ich dann manchmal einfach, da lese ich dann drüber und denke mir, okay, und dann freue ich mich, wenn es wieder um Oscar und Moni geht. Oder wie geht dir das?
Geht mir auch so. Werden ja so ein paar Rätsel angerissen, manche dann auch gar nicht ausgeführt, wie man jetzt auf diese Lösung kommt. Man braucht es aber auch nicht für die Geschichte tatsächlich.
Nein, und es stört aber auch gar nicht. Also ich glaube, wenn man Lust dazu hat, sich das jetzt doch mal mathematisch durchzulesen, kann man das total gut ein zweites Mal machen. Ne? Also würde ich jetzt sagen. Aber dafür fand ich sozusagen auch den Handlungsstrang rund um Moni und Oscar einfach viel zu mitreißend, viel zu schön, auch viel zu spannend, um mich jetzt darauf zu konzentrieren. Aber ich habe auch verstanden, was zum Beispiel die Autorin Alina Bronski bestimmt daran fasziniert hat, darin einzutauchen, ne? Weil sie sagt ja auch, sie ist jetzt nicht, hat selbst jetzt keinen großen mathematischen Hintergrund gehabt, bevor sie dieses Buch geschrieben hat, oder?
Was man vielleicht wissen sollte oder was vielleicht ganz gut ist, Alina Bronski hat selber etwas Mathematik studiert, aber nicht zu Ende. Also sie hat da so ein bisschen so ein Background, weil ich glaube, man muss schon ein bisschen affin sein, um eine Geschichte so zu schreiben.
Ja, und man merkt auch, dass sie das ganze Szenario sehr genau beschreiben kann. Also wie dann da am Anfang in der Mathematik da die hochmotivierten Leute sitzen und man weiß genau, am Ende des ersten Semesters sind es dann halt nur noch irgendwie, ja, fallen wenigstens die Hälfte fällt raus und scheitert und so, genau. Und auch so die verschiedenen Gruppen, ne?
Ja.
Also die beschreibt halt auch Oscar, so dann kommen die Didaktiker und die Lehramtsstudenten und also es ist so ganz so auch fein seziert, so dieser kleine Mikrokosmos Mathestudium. Das fand ich aber auch spannend, obwohl das jetzt kein Bereich ist, der mich interessiert oder in dem ich besonders bewandert bin. Aber trotzdem schafft Alina Bronski schon, einen da mit reinzuziehen und dass man das als spannende, faszinierende Welt wahrnimmt auch. Das finde ich einen ganz interessanten Effekt.
Mich hat es auch nochmal so ein bisschen an die eigene Uni-Zeit erinnert, also so Vorlesungen und Seminare und wie das so ist. Und also das mag ich ja auch immer, wenn es so ein bisschen noch irgendwie im Gedächtnis was anklickt, an das man sich vielleicht lange auch nicht mehr erinnert hat.
Absolut, ja. Und ich fand, ich hatte vorhin Passagen angesprochen, die so ganz einfach humorvoll sind und einen zum Schmunzeln bringen. Ging dir das auch so, Hella, dass du zwischendurch einfach richtig, also das war so ein Schmunzelbuch für mich. Ich habe mich da so reinfallen lassen, das ist ein bisschen wie so eine, es war wie so eine warme Decke und das denkt man ja erstmal eigentlich nicht, wenn man hört, es geht um Mathematikstudenten und Mathematikstudium und Mathe-Genies und so. Also das ist ganz schön verwoben.
Ja, finde ich auch. Man denkt es eben am Anfang nicht. Vielleicht, bevor wir zum nächsten Buch überspringen, noch ein Wort zu dieser Auszeichnung, die Alina Bronski für Pi mal Daumen bekommen hat. Also es gibt eben, haben wir schon ganz am Anfang gesagt, das Lieblingsbuch der Unabhängigen. Dabei handelt es sich um die unabhängigen Buchhandlungen und es gibt, das wird einmal im Jahr wird das vergeben, immer auch rund um die Frankfurter Buchmesse. Nach unserer Recherche machen da über 700 Buchhandlungen mit und es gibt eben eine Shortlist. Und Alina Bronski hat sich in diesem Jahr durchgesetzt. Letztes Jahr zum Beispiel Caroline Wahl gewonnen bei dieser Auszeichnung.
Genau, und ich habe einen Artikel gelesen über die Auszeichnung und Alina Bronski war persönlich da und hat diese Auszeichnung entgegengenommen. Und sie hat gesagt in ihrer kleinen Dankesrede, ich zitiere kurz, aus dem Artikel: Es ist für mich eine große Ehre, in dieser Runde von Büchern zu sein, die dem Leben ins Gesicht schauen. Und ich fand, das ist eine ganz tolle Formulierung, Bücher, die dem Leben ins Gesicht schauen. Und ich finde, es passt super gut zu Pi mal Daumen. Es passt aber auch super gut zu dem zweiten Buch, das wir für diese Folge gelesen haben.
Total. Ich würde sogar fast noch sagen, etwas besser.
Ja, interessant. Ja. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, liebe Hella, warum du das glaubst, könnte jetzt hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei und es geht weiter.
Wir sind bei Ein anderes Leben von Caroline Peters. Das ist ihr Debütroman. Caroline Peters ist eine sehr bekannte Schauspielerin. Die ist ja unter anderem im Theater tätig und sehr erfolgreich, im berühmten Wiener Burgtheater zum Beispiel zurzeit auch wieder. Sie hat aber auch in ganz vielen Filmen und Serien mitgespielt. Eine ihrer größten Rollen im Fernsehen war Mord mit Aussicht. Da war sie eine Kommissarin. Also die ist absolut bekannt auch, ne? Und hat ja auch was gesagt, wahrscheinlich, bevor wir angefangen haben zu lesen.
Klar. Und das Buch, das ist jetzt schon ein paar Wochen draußen. Und wir zum Beispiel haben ja auch schon die vierte Auflage gelesen. Also das hat ganz gut funktioniert.
Ja, und vielleicht können wir gleich besprechen, inwiefern, liebe Hella.
Erzähl vorher mal erst, worum es geht.
Als unsere Ich-Erzählerin, die namenlos bleibt, also bitte nicht wundern, warum sie Ich-Erzählerin heißt im Folgenden. Als unsere Ich-Erzählerin am Grab ihres Vaters Boff steht, begegnet sie ihrer Mutter, Hannah. Und zwar so realistisch, dass die Figur überlegt, dass sie danach ihre Schwestern fragen muss, ob sie ihre Mutter auch gesehen haben. Denn ihre Mutter Hannah ist einige Monate vor ihrem Vater gestorben. Und jetzt, wo sie ihren Vater begräbt, ist sie eigentlich, ja, weise geworden. Und das macht eine ganze Menge mit dieser Figur. Neben ihr bei der Beerdigung ihres Vaters sind auch ihre beiden Schwestern mit am Grab und die stehen dort mit ihren beiden Vätern. Und das zeigt von Anfang an, dass die Familiensituation, in der die Ich-Erzählerin da ist, eine nicht so ganz konventionelle ist. Und zwar hatte ihre Mutter Hannah drei Töchter von drei verschiedenen Vätern. Die Väter sind Klaus, Roberto und der Vater der Ich-Erzählerin Boff. Und Hannah hat mit allen drei Männern zusammen studiert. Literatur in Heidelberg und hat sie nacheinander quasi geheiratet und von jedem ein Kind bekommen. Und das hört sich erstmal sehr kompliziert an, wird aber eigentlich auch schnell klar, dass das irgendwie alles dann doch aber ganz gut funktioniert hat. Ne? Mit dem Vater von der Ich-Erzählerin, mit dem Boff, war sie dann am längsten verheiratet, hat sehr lange mit ihm zusammen in einem schicken Architekten-Bungalow in der Nähe von Köln gelebt. Dort ist die Ich-Erzählerin auch aufgewachsen. Die beiden älteren Schwestern, Laura und Lotte, sind irgendwann ausgezogen. Und an irgendeinem Zeitpunkt, als die Ich-Erzählerin Teenagerin war, hat sich Hannah von ihrem Mann getrennt und ist ausgezogen in eine eigene Wohnung und hat begonnen, ja, ihren Traum vom Schriftstellerinnensein wahrzumachen. Und jetzt hier am Grab ihres Vaters, ja, beginnt die Ich-Erzählerin sich zu erinnern an das Leben ihrer Mutter, an die Erinnerungen, die sie hat als Familie, in diesem Familienkonstrukt, in dem eigentlich alle auch immer noch miteinander befreundet waren und gut klargekommen sind, auf eine ganz, ja, feinsinnige, freundschaftliche und auch ein bisschen chaotische Patchwork-Art und Weise. Und es entsteht ein Bild von Mutter Hannah, dass sich die Ich-Erzählerin eigentlich an diesen Tagen rund um die Beerdigung ihres Vaters neu zusammensetzt. Und dieses Bild entsteht auch vor den Augen der Leserin. Und ich muss sagen, ich habe da fasziniert bei zugeschaut, Hella, beim Zusammensetzen.
Ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Es geht ja um Erinnerungen. Also ein Teil um Erinnerungen. Also wir springen ja immer zwischen jetzt, also die Beerdigung findet statt, dann findet eben der Leichenschmaus statt, dann fährt sie wieder nach Hause und so weiter. Also die Jetztzeit und dann erfahren wir etwas aus der Vergangenheit. Wobei wir ja nie so richtig wissen, ob das tatsächlich die wahrhaftige Vergangenheit ist, weil es sind die Erinnerungen dieser Ich-Erzählerin. Und man merkt schon, das sagt sie auch an einigen Stellen, was ist jetzt tatsächlich in der Vergangenheit alles so passiert und was sind eigentlich ihre eigenen Empfindungen und daraus kreiert sie ja eine im Grunde ihre ganz persönliche Erinnerung oder vielleicht auch eine neue Erinnerung. Ne?
Absolut. Und ich glaube, die Krux ist ein bisschen, dass es ja wirklich so ist. Ne? Und ich fand das ganz spannend, weil einfach ganz eindrücklich hier beschrieben wurde, wie das was ganz Individuelles ist von jeder Person. Aber dann hat man ja trotzdem auf irgendeine Art und Weise den Anspruch, eine Form von Familienerinnerung zu haben. Und da entsteht ja aber auch ganz viel durchs Erzählen zum Beispiel. Also sie beschreibt so eine Szene, wie sie mit ihren Schwestern zusammen ihre Mutter immer wieder auch so ein bisschen als Ritual bittet, eine bestimmte Szene aus dem Studium nachzuerzählen, wie sie irgendwie betrunken auf der Straße lagen und dann stellt man den Fuß raus und deswegen ist den Fuß rausstellen so ein geflügeltes Wort in der Familie geworden. Und in dieser Erzählung gibt es aber ganz viele Rollen. Also dann fragen die Kinder immer, und was ist dann passiert? Und dann erzählt die Mutter weiter. Also auch nochmal, hat auch nochmal gezeigt, wie Erinnerung durch Erzählen entsteht und aber auch wie dann das wiederum jeder unterschiedlich erinnert. Ich finde, das wird ganz klar so im Zusammenspiel mit ihren beiden Schwestern, Laura und Lotte, die alle eine Form, an natürlich auch ein ganz anderes Aufwachsen hatten. Da auch nochmal, sagen wir mal, verstärkt dadurch, dass sie halt auch andere Väter haben. Aber da wird ganz doll klar auch in den Szenen da und um den Leichenschmaus zum einen, was für ein Verhältnis die Ich-Erzählerin zu ihren Schwestern hat. Fand ich auch total spannend. Und zum anderen aber auch, wie sich alle unterschiedlich erinnern und wie vielleicht auch alle unterschiedliche Punkte haben, die wichtig für sie waren, die Wendepunkte waren und so. Also mich hat das total fasziniert. Und das hat Caroline Peters einfach ganz toll beschrieben.
Ich will eine Frage, weil du gerade meintest, vor allen Dingen bei diesem Leichenschmaus, das finde ich, fängt auch schon bei der Beerdigung an, erfährt man so ganz viel, wie dieses Verhältnis zueinander ja. ist. Ist nicht besonders gut.
Nicht unkompliziert, würde ich
ja,
sagen.
Oder also
ich
so, ja.
Finde, genau. Es gab da auch ein paar so sehr nahe und sehr schöne Szenen, so wenn sie beschreibt, wie sie plötzlich sich dann doch alle umarmt haben und nah beieinander waren und die Geborgenheit erfahren haben und auch, wie sie zusammengehalten haben in Krisen, die durchaus vorkamen, auch bei der Mutter und ne, auch mit der, in Verbindung mit der Trennung, dass dann die älteste Tochter immer nach Hause gekommen ist und so. Aber ja, es sind Geschwister, die teilweise auch einfach sich so schonungslos die Wahrheit sagen und so, ne? Da hatte ich auch den
Eindruck. Und es gibt ja auch so eine Art Rivalität, würde ich sagen, weil ja, es, du hast ja schon gesagt, drei Väter, drei Töchter und im Grunde hat die älteste Tochter, hat drei Väter, die jüngste Tochter hat aber irgendwie eigentlich nur einen Vater und das kommt ja auch immer mal wieder hoch, dass das auch irgendwie eine Thematik ist, ne?
Ja.
Ganz, ganz spannend auf jeden Fall.
Ja, und dann auch nochmal die Erinnerungsthematik, weil ich finde, das war eine ganz, ganz große. So, da gibt es ja noch eine zusätzliche Drehung und zwar die, dass auch klar wird, dass Hannah halt auch Erinnerungen hat und mit sich trägt, auch an die Zeit, ne? Das ist die Generation, die in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist, die mit dem Hunger der Nachkriegszeit aufgewachsen ist. Also da gibt es halt von der Flucht der Mutter dieses Bild, wie sie fährt und der Hund am Haus stehen bleibt, wie die eigentlich fluchtartig in der Nacht packen. Und die Ich-Erzählerin erzählt es so, als hätte sie dieses Bild eigentlich auch. Also, und da habe ich wieder gedacht, ja, das ist ganz spannend, wie manchmal aus Bildern Erinnerungen werden. Ich meine, das kennt man ja selbst auch, dass man manchmal denkt, man hat Situationen erlebt und dann feststellt, nee, das war nur ein Foto von diesem Familienfest. Oder dass durch halt Fotos plötzlich Erinnerungen da an eine Situation entstehen, die man aber eigentlich nur als Foto kennt und so. Das ist ganz interessant, oder?
Und wo man dann vielleicht auch gar nicht mehr so genau weiß, war ich eigentlich dabei?
Ja.
In diesem Moment?
Ja. Oder man denkt, man ist dabei, weil es so oft erzählt wurde.
Genau. Ja, genau. Und ich finde, die Protagonistin kann das wirklich so erzählen, dass man auch den Eindruck hat, sie könnte auch theoretisch dabei gewesen sein. Es kann gar nicht sein, weil sie ist natürlich viel zu jung und eine andere Generation, aber man hat den Eindruck, ja, also durchaus könnte das auch gewesen sein. Wir haben ja keinen Namen bei der Protagonistin und Caroline Peters hat diese Geschichte ja geschrieben, inspiriert auch von ihrer eigenen Familiengeschichte. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, wie viel Inspiration ist denn da reingeflossen?
Ja, also ich habe da auch erstmal gedacht, muss man eigentlich von vornherein so aufpassen, dass man nicht das literarische Ich mit der Autorin gleichsetzt. Ne? Ich finde, das ist so etwas, was man schnell, vorschnell machen kann. Aber in erster Linie ist es ein literarisches Ich, was da erzählt. Ne? Und ich würde da nicht reingehen und so lesen, dass das Ich Caroline Peters ist. Das ist auch nicht so. Ne? Also das heißt ja nicht Autobiografie oder biografisch inspirierte Roman. Da steht auch überhaupt nichts von irgendwo sozusagen. Ne?
Findest du aber auch, wenn es keinen Namen gibt, dass es man dann noch mehr eigentlich dazu verleitet ist, dass man denkt, es könnte wohl eine eigene Geschichte sein? Weil ich finde, Namen grenzen ja natürlich auch ab.
Ja, dann hätte ja aber auch irgendwo mal stehen können, dass einer die Schwestern der Schwestern Caroline zu ihr sagt oder sowas, weißt du? Oder in ihrer Erinnerung oder ich weiß es nicht. Also es gibt ja wirklich keine Erwähnung von einem Namen. Nee. Und ich glaube, das ist ja kann ja wieder auch eine Absicht sein, die irgendwie, wo es einfach klar ist, das soll jetzt einfach auch ein bisschen...
Kann natürlich auch ein Moment von Distanz sein, ne?
Ja,
auch
genau.
In dem Schwesterngefüge.
Sowas zum Beispiel. Und ich habe es erstmal ganz bewusst eher nicht so gelesen.
Apropos, wie man das liest. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt diese Sprünge, was jetzt passiert und dann diese ganzen Erinnerungen und Vergangenheit. Und es wird ja immer relativ hin und her gesprungen. Ich muss sagen, ich hatte da so ein bisschen Schwierigkeiten immer zuzuordnen, wo sind wir denn jetzt in der Vergangenheit? Ging dir das auch so oder habe ich dem nicht so folgen können?
Ich glaube... Das ist ein bisschen gewollt, der Effekt. Weil ich glaube,
du hattest
so dieses,
ihn auch.
Als ich einmal die Familienverhältnisse für mich klar und geordnet hatte, am Anfang ist es in der Tat viele Namen und dann gibt's ja nicht nur drei Väter, sondern auch drei Omas und so und also wirklich viel und drei Familiengeschichten und Hintergründe und so. Als ich das geordnet hatte, ist es mir leichter gefallen und ich finde, so eine ganz gute Orientierung war immer so ein bisschen das Alter der Ich-Erzählerin, die ist dann mal kleines junges Mädchen, ne? Und dann wohnt mal die Laura wieder da und so. Es wird viel gesprungen, das stimmt. Aber ich glaube, soll halt auch so ein bisschen sinnbildlich dafür sein, für dieses Eintauchen in Erinnerungen. Und Erinnerungen kommen, wenn man sie gerade auch vielleicht gar nicht heraufbeschwören möchte. Oder im Gegenteil, wenn man gerade denkt, ah, da erinnere ich mich, wie war das denn? Erinnert man sich erst recht nicht dran, sondern ich fand es eher so, dieses war eher sinnbildlich dafür, auch wie Erinnerung entsteht oder wie man erinnert, nämlich durch dieses Eintauchen in Situationen, kleine Sachen, die einem plötzlich so bewusst werden. Und das auch so ein bisschen so, dass die Hanna, die Mutter, einfach auch immer wieder auftaucht so und da ist, ne, hat ja die Ich-Erzählerin das Gefühl, die kommt und sagt, jetzt erinnere dich daran oder ja.
Und Erinnerungen funktionieren ja auch oft so und Gedanken genauso, also aktuelle Gedanken, sag ich mal, dass man über etwas nachdenkt und dann irgendwo anknüpft und dann ist man wieder in einer ganz anderen Zeit und dann fällt einem dies noch ein und das noch ein, das ist ja auch nicht chronologisch.
Ja, ja, genau. Also Ich fand das ganz spannend und auch zu sehen, was halt sozusagen, also es ist ja auch eine Würdigung so im Nachhinein, ne, der Ich-Erzählerin, die dann auch nochmal sagt, ich gehe nochmal in mich und gucke, was meine Mutter für eine Frau war, was stimmt von meinen Erinnerungen und auch von den Glaubensbildern, die man eigentlich bislang gebaut hat im Leben. Und ich fand das irgendwie, und diese Frau ist halt vor unseren Augen so entstanden, auch mit all ihren Höhen und Tiefen als Mutter. Es ist ganz spannende Mutter-Tochter-Dynamik, die da beschrieben wird und auch Dynamiken, die beschrieben werden, finde ich. Genau, es ist irgendwie viel auf einmal, dieser Roman. Es geht ums Erinnern, es geht ums Familiengeschichten erzählen, es geht um das Wachsen von Familiengeschichten, es geht ganz viel um Familienliebe und es geht ganz viel aber auch um Mütter und Töchter und wie Mütter ihre Töchter wahrnehmen und dass Hanna sozusagen eine ganz schlaue, humorvolle, mitreißende Frau war, die aber auch ja ihre Tiefen hatte und auch Tiefpunkte, ne, beschreibt sie ja auch. Also ich habe es gelesen als eine Art von depressiven Phasen, oder, die es auch gab,
ja,
in ihrem Leben.
Ja, absolut, ne? Habe ich auch so gelesen.
Ja, und gleichzeitig ihre Rolle immer gesucht hat auch. Ganz schlaue Literaturstudentin, die sich unglaublich für Literatur interessiert hat, die versinken konnte in Sprache und in Worten und da ihre Töchter auch mitgerissen hat auf eine ganz tolle Art und Weise. Also
würdest du denn so weit gehen und sagen, das ist so ein Familienroman?
Ich finde schon, es ist ein Familienroman. Ich finde, es ist ein Familienroman, ja. Und ich habe auch nochmal gedacht, wenn man so einige Besprechungen liest, wo ich so angefangen habe, irgendwie reinzuschauen, weil mich das schon auch interessiert hat, so auch wie Caroline Peters über das Buch spricht. Es gibt so Besprechungen, die so sagen, es geht um Hanna, ne? Aber finde ich noch nicht mal. Ich finde, es geht um Familie, ich finde, es geht um Mütter und Töchter. Es geht auch halt um die Ich-Erzählerin, die in ihrer Trauer ihre Familiengeschichte irgendwie so aufarbeitet und neu zusammensetzt und so. Also ich finde, es gibt mehr Aspekte, als zu sagen, das ist jetzt die Geschichte
von Hanna.
Über diese eine Frau.
Ja, finde ich auch, definitiv.
Allein auch, weil ja dann bewusst gewählt wurde, warum soll das dann die Ich-Erzählerin aus ihrer Perspektive nochmal erzählen? Also,
und vor allen Dingen, Hanna hat ja auch keine Chance, irgendwas zu korrigieren oder erst dann aus ihrer eigenen Geschichte und so zu erzählen. Ne?
Ja. Und was ich total spannend fand, Hella, noch, und das ist auch zum Thema Erinnerung, was mir so aufgefallen ist, zum Beispiel spricht sie ganz viel übers Essen in dem Buch, ne? Und sagt auch nochmal, und auch nochmal
Delikatessen.
Delikatessen, genau. Und auch also das Essen dieser Nachkriegszeit, so, wenn dann der Architektenmann und seine Gattin in den schönen Bungalow zum Essen einladen, Kollegen und so weiter. Dann werden Schnecken mit Kräuterbutter serviert und so. Und also so ganz, ne, interessantes Lachs-Tatar und so. Und die Mutter zieht sich beige an. Und ne, man will dann auch so ein Bild aufrechterhalten von so einem Wohlstand und von einer bestimmten Form der Bildung und so auch. Ne. Und das fand ich ganz spannend. Aber sie sagt auch an einer Stelle ganz klar, ist halt eine Nachkriegsgeneration. Das sind die Eltern, die mit Hunger aufgewachsen sind, die geflohen sind. Und das Verhältnis zum Essen spielt immer eine Rolle. Und sie zum Beispiel kauft dann ja auch zur Beerdigung des Vaters, ne, so ein verstecktes, für ein Delikatessenbuffet, wo sie und ihre Schwester irgendwie, ich weiß gar nicht, warum mir das im Kopf geblieben ist, aber wo sie so beschreibt, dass sie das gemacht haben, was sie immer schon gemacht haben, nämlich so zu essen, dass man nicht sieht, wo man gegessen hat und von jedem genau so viel, dass es noch unangetastet aussieht und so.
Dass niemand merkt, dass etwas fehlt.
Ja, genau so. Und das fand ich ganz interessant, dass sich das auch so als roter Faden durchzieht. Und da dachte ich, es ist schon interessant, vielleicht sind Erinnerungen auch nicht das, was in der Vergangenheit gewesen ist, weil man da ja den Finger auch, stellt sich raus, nie richtig gut drauflegen kann, weil die Erinnerungen entstehen und nicht mehr das sind, was wirklich passiert ist. Sondern vielleicht ist es auch einfach das, was wir in der Gegenwart tun, weil in der Art des Essens auch von der Mutter, dass sie immer ne, auch eigentlich immer hungrig war oder ja nochmal mit einem Löffel ein Stück Butter gegessen hat und dass das so ein Traum für sie war. Und weißt du, das ist ja auch eine Form von Erinnerung aus ihrer Vergangenheit.
Es gibt auch eine Szene, wo Hannah ihre Tochter vorschickt, dass sie was zu essen quasi schon mal stibitzt und das dann in einer Rekordzeit verschlingt. Also ja, Essen ist ein Thema.
Und wie das die ganze Familie dann auch so übernommen hat. Und so. Also ich fand es irgendwie, also da stecken so ganz viele Feinheiten zwischen den Zeilen dahinter. Und ich habe bei dem Buch, bei beiden Büchern eigentlich, Hella, habe ich irgendwie fast Lust, die nochmal zu lesen. Echt, weil man denkt, jetzt weiß ich alles, jetzt habe ich die Familie zum Beispiel verstanden in ein anderes Leben und tauche da nochmal tiefer ein. Und auch bei Pi mal Daumen von Alina Bronski weiß ich irgendwie jetzt, was da passiert und kann mich jetzt nochmal der Mathematik darin annehmen und so. Also das waren tiefe Bücher.
Bevor du jetzt nochmal liest, möchte ich aber noch mal eine Vergleichsfrage stellen. Wir haben ja den Titel dieser Folge genannt Abstimmungssiegerinnen. Und deshalb ist meine Frage, wer ist denn jetzt deine Siegerin, wenn du jetzt die beiden Bücher beide gelesen hast?
Das ist ja eine Vergleichsfrage vor dem Herren. Und das kann ich in der Tat, fällt es mir schwierig, weil beide Bücher so einen ganz anderen Ton haben. Und deswegen muss ich sagen, 50-50, tut mir leid. Alina Bronski hat mich humorvoll berührt und mich zum Schmunzeln gebracht. Caroline Peters hat mich familiär berührt und mich zum Nachdenken gebracht.
Okay.
Ella, meine Vergleichsfrage an dich hat ein bisschen was mit Form zu tun von Romanen. Und zwar ist mir aufgefallen, als ich angefangen habe zu lesen, lustig, ich habe den Klappentext gar nicht gelesen von beiden Büchern.
Okay.
Und ich habe dann überlegt, wann ich wie Klappentexte von Büchern lese. Und ich lese die eigentlich, wenn ich auf der Suche bin nach einem neuen Roman und dann ganz klassisch irgendwo in einer Buchhandlung stehe, umdrehe und denke, zieht mich das rein. Hast du die Klappentexte dieser Bücher gelesen? Und wenn ja, Vergleichsfrage, welcher Klappentext hätte dich eher zum Buch greifen lassen?
Also ich habe sie auf jeden Fall gelesen. Ich habe bei Caroline Peters auch zwischendurch nochmal, weil ich dachte, habe ich jetzt überlesen das? Also den Namen der Protagonistin hat die einfach gegangen. Und dann habe ich nochmal in den Klappentext geguckt, weil oft stehen ja so, die Namen von Protagonistinnen stehen ja schon drauf. Beim Vergleich der Klappentexte hätte ich zu Pi mal Daumen gegriffen, weil da einfach mehr steht, worum es geht.
Ah, interessant. Ja, warte mal, lass mich mal, stimmt. Mhm. Bei Pi mal Daumen ist es so eine klassische Zusammenfassung.
Ja.
Und bei Caroline Peters ist es eine Passage des Buches und darunter so eine Art kleiner Blurb.
Ja, genau.
Ah, okay, interessant. Sehr schön, wunderbar.
Wir haben natürlich auch zum Ausgang dieser Folge wieder ein paar Lesetipps für euch und die kommen jetzt.
Lesetipp. Hallo, ich bin Tanja Samson, die Autorin des Wohlfühlromans Von wegen Boomer. Eine ungewollte Challenge, raus aus der Komfortzone. Es gibt kein Entkommen, denn die eigenen erwachsenen Kinder sind Spielführer. Mein Lesetipp für euch kommt von Franka Blom. Was geht, Annegret? Eine humorvolle Geschichte über eine Rentnerin, die zu ihrer Enkelin in eine Berliner WG zieht. Wer sich, so wie ich, für aktuelle Entwicklungen rund um Generationenkonflikte interessiert, wird mit dieser Lektüre richtig gut unterhalten. Klare Leseempfehlung.
Mein Lesetipp ist von Challenger, Der Fänger im Roggen. Ich las dieses Buch, als ich 16 war, mit meinen Freunden Interrail machte und wir durch Europa fuhren. Ich las es an einem Tag am Strand irgendwo in Südfrankreich und es war das Buch, was mich bis heute am meisten berührt hat. Und jedem, den ich es empfohlen hat, tat es dasselbe. Der Fänger im Roggen. Wer möchte nicht so sein wie Holden Caulfield?
Der zweite Lesetipp kam von Stefan Schäfer, einem Autor von 25 letzte Sommer, haben wir hier auch schon mal besprochen.
Vielen Dank dafür. Und wer jetzt in diesen vier Büchern noch nichts gefunden hat, was als nächstes auf den Nachttisch, auf den Stapel zum Lesen kommt, der kann gerne schon mal in die Bücher reingucken, die wir in unserer kommenden Folge lesen. Und zwar sind das zwei Bücher, die uns eigentlich auch schon öfter mal begegnet sind in diesem Podcast. Es geht um
Healing Novels.
Ja.
Und das erste ist Die einsame Buchhändlerin von Tokio von Nanako Hanada.
Und das zweite ist Frau Komachi empfiehlt ein Buch von Michiko Aoyama. Falls ihr Lust habt und euch ein bisschen vorbereiten wollt und vielleicht die Bücher, über die wir heute gesprochen haben, schon gelesen habt, schaut da gerne rein. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn ihr zwischendurch nicht genug bekommen könnt von Seitenweise Glück, wir sind bei Instagram, bei @bildderfrau unterwegs. Wir haben eine eigene Homepage, wo auch Folgen nachgehört werden können, bildderfrau.de/buchclub.
Wir haben eine E-Mail-Adresse, buchclub@bildderfrau.de Und ich habe mir extra notiert, ein kleiner Hinweis für die nächste Folge. Es handelt sich um Buch 99 und Buch 100 in diesem Podcast.
Wow, na dann müsst ihr doch auf jeden Fall einschalten.
Und ein kleiner Teaser quasi. Will nicht zu viel verraten, aber es könnte sein, dass wir großzügig werden in der nächsten Folge. Also vielleicht habt ihr jetzt noch mehr Lust, da reinzuhören.
Kann man ja auch durch zu Buch 99 und 100 kann man durchaus mal großzügig werden, ja, finde ich, oder?
Genau.
Genau. Ihr hört uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, bei Amazon Music sind wir seit neuestem auch unterwegs. Und wenn ihr mögt, folgt uns da sehr gerne, dann verpasst ihr keine neue Folge. Ihr könnt uns bewerten. Wir freuen uns immer über Daumen hoch und 5 Sterne oder auch über Kommentare unter der Folge. Geht alles.
Und weil man ja zum Ende des Jahres auch viel mit anderen Menschen spricht, sie trifft, kann man ihnen doch vielleicht auch direkt unseren Podcast empfehlen.
Genauso machen wir das. Wir freuen uns riesig, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns aufs nächste Mal. Beziehungsweise ich freue mich drauf, Hella.
Ich freue mich auch und ich sende einen guten Rutsch an alle, die uns zuhören. Tschüss. Bis dann.